Nach der leidenschaftlichen Diskussion um die Steuern kommen wir zu einer weiteren leidenschaftlichen Diskussion zum Thema Goodwill Impairment Test. Agenda Punkt 6. Ja, genau. Und warum? Ja. Und ich erteile Herrn Simniok das Wort.
Ja, herzlichen Dank. Ja, wir sind bei EFRAGs Diskussionspapier zum Goodwill Impairment. Wir hatten ja in der letzten Sitzung bereits mit der Erörterung begonnen. Auf dieser Basis hatte ich dann die Erkenntnisse der letzten Sitzung versucht, in den Entwurf einer Stellungnahme zu fassen. Und zudem sind wir beim letzten Mal nicht durch alle Themen durchgekommen. Das heißt, es verbleiben noch einige Themengebiete, die wir besprechen müssen. Deswegen ist die jetzige Sitzung ein bisschen zweigeteilt. Ich würde Sie aber zuerst mal um Ihre Einschätzung des Entwurfs der Stellungnahme bitten. Das heißt, ob die Gedanken, die beim letzten Mal formuliert wurden, aus Ihrer Sicht zutreffend wiedergegeben sind, beziehungsweise aktuell ist es so, dass auch zwei Herren dabei sind, die beim letzten Mal nicht vertreten waren, ob sich ihre Sichtweisen da grundsätzlich auch wiederfinden oder ob Sie noch was ergänzen möchten. Von daher erstmal meine Frage an Sie. Haben Sie Anmerkungen zum Entwurf der Stellungnahme, so wie er bislang erstmal zu finden ist?
Also, ich finde die Idee ja ganz spannend, darüber nachzudenken, ob man den Goodwill in irgendeiner Art und Weise noch in weitere Teilkategorien auseinandernehmen kann, um die Teilkategorien vielleicht weiter zu verfolgen. Aber ich denke, wenn man etwas derartiges macht, kommt man in die automatischen Diskussionen rein. Hat man eigentlich vorher die Kaufpreisallokation oder das Fair Value Assessment richtig durchgeführt? Denn es ist nun mal ein Residuum, das überbleibt. Und wenn ich noch irgendetwas aus dem Residuum herausschälen kann, um es selbstständig in irgendeiner Art und Weise zu identifizieren, wie auch immer, habe ich eigentlich einen Schritt davor das falsch gemacht oder unsauber durchgeführt. Deswegen hake ich so ein bisschen an dieser Variante und war beim letzten Mal nicht da. Bin also einer der beiden. Was die Ratio gewesen ist, vorzutragen, dass man tatsächlich das Residuum noch weiter aufteilen kann. Das ist ja, ich bin jetzt hier in der Frage 2, ne? Oder Antwort 1 zu Q1, 2 ist es nochmal, genau. Im dritten Absatz, da ist es nochmal aufgenommen worden.
Genau. Also grundsätzlich ging es EFRAG natürlich mit dem Vorschlag von Verteilungsmechanismen um die, wie soll man sagen, die Feststellung, dass das alles sehr ermessensbehaftet ist, dass da halt auch, wie soll man sagen, sehr hohe Spielräume sind. Und die Idee von EFRAG war, dass man das halt stärker standardisiert oder irgendwie stärker nachvollziehbar macht. Die Diskussion beim letzten Mal hat ergeben, dass das, wie Sie ja auch sagen, der Goodwill selber erstmal ein Residuum ist. Das heißt, eine pauschale Antwort zu finden, wie dieser sachgerecht dann abgebildet werden müsste, ist natürlich immer schwierig. Weil die Frage ist, was sich konkret dahinter verbirgt. Da haben Sie natürlich recht, dass das unterschiedliche Ausprägungen haben kann. Und je nachdem, welche Ausprägungen es hat, ist es eventuell vielleicht schon einen Schritt vorher mit einer anderen Erkenntnis oder mit einem anderen Ergebnis dann zu belegen. Aber grundsätzlich war halt die Aussage, dass halt die von EFRAG vorgestellten Varianten, wobei die eine eher, sagen wir mal, Best Practice ist und die andere im Extremfall halt nicht standardkonform, halt auch nur, wie soll man sagen, ein Antrieb ist, den wir nachvollziehen können, aber dessen konkrete Umsetzung wir für schwierig halten, weil der Goodwill halt einen besonderen Charakter hat, der halt nicht, wie soll man sagen, vorgefertigt dann abzubilden ist.
Wenn ich Absatz 3 dabei lese, sagen wir auf der einen Seite, schwierig, remains judgmental ist das Ende von Absatz 2 und dann sagen wir beim Absatz 3 im dritten Satz, what we would find helpful though are additional examples. Damit sagen wir an der Stelle, wir glauben, dass das Residuum weiter aufgeteilt werden kann. Ansonsten würden wir sagen, falscher Weg geht nicht, brauche ich eigentlich auch keine Examples.
Naja, also es gab halt schon Beispiele, die genannt wurden, beispielsweise, dass der Goodwill im Wesentlichen halt auf Mitarbeiterstamm oder Ähnliches zurückzuführen ist. Dann könnte man ja da halt anhand dieses Kriteriums dann versuchen, da eine gewisse Verteilung oder eine Zuordnung halt zu finden. Und wie gesagt, die Frage ist, deswegen ist es hier halt auch mit einem Kommentar versehen, ob Sie das an dieser Stelle als sinnvoll erachten, da Beispiele zu ergänzen, beziehungsweise wenn ja, welche Sie da sehen würden. das ist ja tatsächlich noch eine Baustelle, ist an sich wurde gesagt, wie konkret zu verteilen ist, kann man halt nur sagen, wenn man weiß, was sich konkret dahinter verbirgt. Da war halt die Frage, ob es da, sagen wir so, übliche Verdächtige gibt, die alle zwar im Goodwill verbleiben und dann nicht einzeln herausgenommen werden könnten, die aber vielleicht trotzdem eine gewisse Verteilungslogik nahelegen oder begründen könnten.
Ich war immer ganz glücklich mit der Variante, es ist ein Residuum und kann nicht weiter aufgeteilt werden. Und kann nur berichten, wir haben uns alle, glaube ich, immer wahnsinnig schwer getan, mit der qualitativen Anhängerangabe zu beschreiben, wie dann dieses Residuum charakterisiert ist. Mhm. Und kommen auch da zu den üblichen Verdächtigen von Synergiemitarbeiterstamm, Forschungs- und Entwicklungsthemen, die sich noch nicht so weit konkretisiert haben, oder neuen Marktzugängen oder vergleichbaren anderen Dingen. Und es fällt mir unheimlich schwer, da irgendwas Praktisches zu finden. Und auch die Folgefrage, wenn ich in der Lage sein würde, wie auch immer ich dazu komme und sage, ich habe Synergien auf der einen Seite, Mitarbeiterstamm und Marktzutritt in bestimmte geografische Gebiete, die ich vorher nicht habe, was wäre denn dann die Folge daraus, auch in der Fortentwicklung? Wie kann ich denn das messen? Also ich glaube einfach, inhärent ist diesen Goodwill, dass es ein Residuum ist. Und wenn ich es vorne richtig gemacht habe, dann wäre ich durchaus damit in Ordnung, das Residuum nicht weiter aufzuteilen.
Ja, ich finde es hier eigentlich ganz hilfig, gefällt mir gut. Ich war auch das letzte Mal nicht da, insofern sind wir jetzt schon beide beieinander. Ich würde da jetzt von unserer Seite keine Beispiele einfügen, das kann dann Herr Frack gerne machen. Und aus meiner Sicht kann das gerne so kompliziert wie möglich sein, damit man endlich mal dahinter kommt, dass je weiter man das versucht runterzubrechen, desto weniger Sinn macht es. Und deswegen muss man das Ding planmäßig abschreiben.
Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe.
Wenn das Ergebnis wäre, würde ich auch sein lassen.
Ich bin auch schon dafür, das Kantar mitzustimmen.
Wir sind im Jahr 2017 bei der Diskussion.
Na, wenn ich Sie richtig verstehe, würden Sie es so lassen unter Umständen und Professor Hein eher, wie soll man sagen, dass die zweite Hälfte vom dritten Absatz vermutlich eher streichen.
Aber ich habe jetzt verstanden, Sie würden es eigentlich. Also Provokation mit weiterhin verlangen. Ja, ne?
Nicht. Das ist eigentlich, wenn man da nach Beispielen fragt, also da muss man ja im Prinzip so ein bisschen die Hose runterlassen. Was ist denn da jetzt wirklich gemeint? Welche Beispiele können das sein? Und stellen sich genau die Fragen, die das Sven Hahn angerissen hat. Wenn ich denn diese Beispiele habe und ich habe es entsprechend runterziseliert, was mache ich denn jetzt mit diesen einzelnen Bestandteilen? Welche Konsequenzen hat denn dieses Runterbrechen? Wie geht es denn dann weiter? Ne?
Hat das dann überhaupt eine Auswirkung? Weil wir sagen ja nicht, dass je nachdem, was es ist, ob jetzt Mitarbeiterstamm ist, hier geht es ja nur um die Allokation. Wir sagen ja nicht, und wenn du dann sagst, das ist überwiegend Mitarbeiterstamm, dann musst du es auch anders behandeln.
Dann ist es ja Selbstzweck. Was soll das dann?
Nee, es geht um die Verteilung des Goodwills auf CGUs. Oder so. Ja, aber das ist ja kein Selbstzweck. Das ist ja, hat ja natürlich schon eine Auswirkung später auf den Permanent-Test und so weiter. Okay, dann habe ich es jetzt trotzdem noch nicht verstanden, warum. Weil er ist danach dann anders zu behandeln. Also zu sagen, ich wende dann anderen Impairment-Test oder ich wende, fange möglicherweise sogar an, wenn es Mitarbeiterstamm ist, ihn ratierlich abzuschreiben über die Abgangspläne der Mitarbeiter. Aber das ist ja, glaube ich, ja nicht das. Ich glaube, die Kritik, die wir hatten, war, dass man sagt, wir schreiben jetzt mal einen Allokationsmechanismus vor. Das war ja in dem Vortrag. Und dann haben wir gesagt, das halten wir eigentlich nicht für richtig, oder eigentlich kommt es darauf an, sich zu überlegen, was ist eigentlich der Inhalt des Goodwills. Das mag manchmal möglich sein, manchmal schwierig sein. Aber vielleicht haben wir in der Vergangenheit uns auch zu einfach gemacht, weil immer kommt jeder mit Goodwill, ist immer Synergie. Ist immer Synergie. Wenn man dann fragt, was ist denn das, die Synergien, dann weiß ich jetzt auch nicht so genau. Ob ich da immer eine richtige Antwort habe, ist sicherlich eine Herausforderung, bin ich dabei. Aber es hat, glaube ich, jetzt nichts damit zu tun, dass wir sagen, je nachdem, wenn es irgendwie der Inhalt eher Mitarbeiter sind oder eher Kundenbeziehungen, die ich nicht aktivieren darf oder Marktzutritt oder sonst irgendwas, dass wir dann danach auch die Bilanzierung danach anders vornehmen würden. Das war, soweit ich weiß, jetzt nicht unser.
Also es ging jetzt weniger um die Abschreibung als tatsächlich um die Allokation auf die CGUs. Und da könnte man ja sagen, wenn wir zum Ergebnis kommen, der Goodwill basiert halt tatsächlich jetzt auf dem Mitarbeiterstamm und es werden irgendwie 90% der Mitarbeiter einer CGUA zugeordnet und nur 10% der übernommenen Mitarbeiter einer anderen CGU, dann könnte ich auch den Goodwill im Verhältnis 90 zu 10 aufteilen. Das war eigentlich der Gedanke, dass die weitere Abschreibung dann natürlich unabhängig davon zu beantworten ist. Das ist auch so. Es ging eigentlich erstmal nur um die ursprüngliche Allokation auf die Geschäftsfelder des erwerbenden Unternehmens.
Nichtsdestotrotz sieht der Standard durchaus vor, dass ich asynchron vorgehen kann. Also ist dieses eine Beispiel gebildet worden, was ein Extremfall ist, dass ich im Prinzip die Vermögenswerte alle einer CGU zuordnen, im Grunde vollständig der anderen CGU. Ich glaube, da haben wir alle ein Störgefühl, wenn es so apodiktisch und wenn es ein Extremfall ist. Aber um in dem 90-10-Fall zu bleiben, auch da kann es gute Gründe geben, dass man bei 30-70 oder 60-40 landet. Und nicht unbedingt bei 90-10.
Es geht ja auch weniger im Gedanken darum, das vorzuschreiben, aber es könnte ein Beispiel könnte gestrickt werden, wie es gerade skizziert hatte, dass es in diesem Beispiel durchaus auch eine sinnvolle Verteilung mit 90-10 sein könnte. Dass das natürlich nicht die einzige Weisheit bzw. deren letzter Schluss ist, das ist natürlich richtig.
Ich glaube, je länger man über diese ganzen Themen nachdenkt, desto mehr merkt man, dass man sich wahrscheinlich von der Praxis irgendwo noch weiter entfernt und irgendwelche Potemkinschen Dörfer aufbaut oder so. Denn faktisch wird es ja so sein, dass Goodwill ja so allokiert wird, zumindest meine Erfahrung, dass man sich halt anschaut, was ist sozusagen das zusätzliche Wertpotenzial, das sich aus einer Cash-Generating Unit heraus ergibt, resultieren aus einer Akquisition, und da wird normalerweise über DCFs gerechnet. Da wird nicht gesagt, ich habe 100 zusätzlichen Wert, 20 davon ist Mitarbeiter, 30 ist irgendwas, sondern wird halt einfach gesagt, was ist sozusagen With and Without Betrachtung, und dann kann ich daraus sagen, aus diesem Inkremente kann ich dann auch sinnvollerweise eine Allokation vornehmen. Ob man mit diesem zusätzlichen Beispiel das wird machen können, ja, ich kann von daher beide Positionen verstehen, auch die von Herrn Professor Kirsch. Ich muss aber sagen, vielleicht habe ich das letzte Mal auch vehement dafür gekämpft, dass es reinkommt, weiß ich nicht mehr genau. Ich würde jetzt auf jeden Fall sagen, ich fand es überzeugend, und ich könnte auch mit einer Streichung durchaus leben, Sie mich. Ich hoffe nicht, dass ich Sie dann...
Mach's mal ein bisschen entspannter. Also ich verstehe das so als der Versuch der Objektivierung dieser, also zumindest ansatzweise Objektivierung dieser Verteilung. Mhm. Ich meine, das sind ja sonst in Unternehmen häufig auch so Verteilungskämpfe. Wer kriegt's, wenn es hinterher um Kapitalkosten geht und so weiter und so fort. Das ist ja nicht unbedingt eine rein sachbezogene Diskussion. Und hier irgendwo die Idee, dass an sachlichen Kriterien zumindest ein klein wenig festzumachen oder Unternehmen zu zwingen, sich dazu zu outen, wie diese Kriterien aussehen könnte.
Der Ansatzpunkt war ja auch der, weil EFRAG ja gefragt hatte, ja, mehrere Methoden, welche finden wir in
Ordnung? Ich nenne es mal Schlüsselungsmethoden oder Schlüsselungsmethoden mir auszudenken, das könnte ich ja schon heute machen, wenn ich die entsprechend ökonomisch irgendwie argumentiere mit der Zone. Aber die Idee war ja in der Tat, eher in die Schlussrichtung zu sagen, gibt es sozusagen, oder wollen wir konkrete Konventionen oder Schlüsselung oder irgendwas vorgeben, um Diversity sozusagen rauszunehmen, um eine konkrete, objektive Zuordnung zu haben, die eben nicht, sage ich mal, irgendeinem Judgment unterliegt. Das war ja so ein bisschen die Idee, und deswegen ja auch sozusagen mal vorgeschlagen, okay, gibt es konkrete Schlüssel, die man anwenden könnte. Was ich persönlich auch natürlich aus den hier auch genannten Gründen kritisch gesehen habe, ist ein bisschen schwierig, so einen allgemeinen Schlüssel für alles zu finden. Aber das war ja sozusagen jetzt wirklich sozusagen im Prinzip die ultimative Vergleichbarkeit zu schaffen, im Sinne von, alle nutzen immer nur zwingend Mitarbeiterschlüssel, Punkt. Dann hätte ich irgendwas Objektives, ob das dann sachgerecht ist, ist ja eine andere Frage, aber das war so ganz stark getrieben von dieser Idee, irgendwas zu machen, was besser vergleichbar ist. Und das war genau diese Idee von Objektivierung, die als zumindest als, sag ich mal, als Gedanke dahinter stand, mit all den Schwierigkeiten.
Dann drängt sich mir der Eindruck auf, dass wir auf diesen Zusatz, sprich die Bitte um Beispiele, durchaus verzichten könnten. Dann scheint der Rest ja zumindest bezüglich dieser Frage, sofern keine weiteren Anmerkungen kommen, mehrheitsfähig zu sein.
Ich glaube, die sagen ja doch alle, die was kann, sagen es alle in dieselbe Richtung gehend. Also ich nehme mit, wie gesagt, war letztes Mal nicht da, dass die kritische Grundhaltung bei allen da ist. Dann könnte man auch diesen Satz in der Form anders einleiten, indem man eben zum Ausdruck bringt, wir glauben zwar nicht, dass es Beispiele geben kann, aber lernen gerne dazu und freuen uns über hilfreiche Beispiele, das etwas feinfühliger formuliert. Dann hat man durchaus beide Elemente dabei.
Dann widersprechen wir uns ja selbst, weil ich glaube, unser Punkt war ja der, ich sage es jetzt einfach mal, hier gibt es zwei Vorschläge, sag mal, welcher besser ist. haben wir gesagt, das kann man nicht, also wenn ich es nur objektiv machen will, ja gar nicht, oder sagen wir mal vergleichbar, nicht objektiv, dann nehme ich eine, das ist aber noch vollkommen irrelevant, welches ist. Ob die jetzt wirklich die Verteilung des Goodwill richtig ist, dann irrelevant. So, dann haben wir gesagt, ja, welche ist dann, dann muss man ja überlegen, welche Methode ist die sinnvollste, darauf, da kommt es ja darauf an, was stellt dieser Goodwill dar. Das war unser Ansatz. Und da haben wir gesagt, das ist ja only if the entity can determine und so weiter. Wenn wir weiter der Meinung sind, dann können wir ja nicht reinschreiben, wir hätten gerne ein Beispiel, wir glauben nicht, dass du dazu in der Lage bist, weil dann würde ich, dann muss ich von Anfang an sagen, das ist von Anfang an zum Scheitern verurteilt, und dann würde ich auch direkt sagen, so etwas gibt es nicht, es geht gar nicht darum, was der Goodwill beinhaltet, vergebene Liebesmühe, mach mal irgendeine Methode, Hauptsache, die muss jeder anwenden, rules-based, und das ist es. Aber wir können nicht sagen, wir sehen das kritisch, das muss eigentlich inhaltlich gelöst werden, dann sagen wir, aber du wirst jetzt nie so in der Lage sein, also dann was auch lassen.
Oder müssen wir so eine Art geschlossenen Katalog machen, dass du sagst, also wenn ich sage, dass der Goodwill sozusagen Mitarbeiter-Know-how ist, dann schlüssel immer nach Mitarbeitern und disclose das. Wenn es, weiß ich nicht, nicht aktivierte Intangibles sind, dann schlüssel immer zwingend nach Forschungsaufwendungen. Wenn nach Synergien, dann schlüssel zwingend nach Kosteneinsparungen.
Oder das, also, wären ja so die Beispiele, ne? Das wären ja Beispiele.
So, das, ich sage ja mal, das kann man, und ich sage mal, das sind ja auch, das ist ja schon heute, ich sage mal, es ist ja nicht legitim, das jetzt genauso zu machen und ökonomisch so ranzugehen. Der Punkt war ja wirklich zu sagen, will ich diesen jetzt, sage ich mal, eher beliebigem Vorgehen, in Anführungszeichen, irgendeine Struktur oder Vorgaben geben, zu sagen, es gibt nur folgende abschließend genannte 8 Lösungsmethoden vielleicht oder irgendwie sowas. Und aus dem Katalog kann ich auswählen. Also ich finde das auch nach wie vor kritisch, selbst wenn es ein beschränkter Katalog ist, weil die Welt ist sehr bunt, das ist halt sehr schwierig, das festzumachen. Aber das war eben einfach so der mehr oder weniger gelungene Versuch dahinter, das mal in die Diskussion zu
bringen. Also festgezurrt kriege ich es nur, kann mich noch daran erinnern, vor 100 Jahren in Deutschland mit der Buchwertmethode Kapitalkonsolidierung, da ging es dann bei der Verteilung dieses Unterschiedsbetrages dann auch proportional zu den Buchwerten, proportional zu den stillen Reserven oder irgendwelchen Wertsteigerungen, die da möglich sind. Dann hat man eine klare Linie, das ist vergleichbar, wird aber dem Einzelfall nicht gerecht. Und wenn ihr jetzt auf den Einzelfall abstellt, würde ich sagen, es gibt eine Verteilung, die Begründung dafür wird sich schon finden.
Ehrlich gesagt nicht. Weil ein Kann ist für mich eine schwierige Antwort an der Stelle. Also Herr Schleitz und auch Herr Kollege Mohr, ich habe es ja gerade nochmal versucht darzustellen. Wir wollten ja eigentlich zeigen, dass eine allgemeingültige Zuschlüsselung halt nicht sachgerecht ist, und wollten das praktisch mit dem Charakter des Goodwills begründen und dann unterschiedliche Ausprägungen illustrieren. Die Frage ist, wir können natürlich auf das Illustrieren dann auch verzichten und mit unserer Aussage, die ja nach wie vor gültig ist und sicherlich auch richtig, dann an der Stelle halt auch vorher einen Punkt machen.
Ich meine, der Eingang in diesem Absatz ist ja schon sehr defensiv. Ne? Only if an entity can determine und so.
Kann man ja diesen Satz would find helpful, dass man das eher so in die Richtung bringt und dass wir das EFRAG bitten, doch mal zu versuchen, in die Richtung zu denken, so wie du auch gerade hattest, zu sagen, naja, es kann ja unterschiedliche Inhalte geben beim Goodwill, und wenn man die identifizieren kann, dann bieten sich dementsprechend auch unterschiedliche Aufteilungsmechanismen an. Anzahl der Mitarbeiter, Forschung, Entwicklungsausgaben und so weiter. Dass man in die, und ich glaube nicht, dass das ein Thema ist, was einen vor unlösbare Aufgaben stellt. Die Aufgabe selbst ist am Ende, die bin ich dazu in der Lage zu sagen, ja, der Goodwill, den ich da habe, der bezieht sich insbesondere darauf. Ich würde sagen, in manchen Fällen sicherlich. Also ich werde nie hinterm drei Stellen hinterm Komma das machen können, aber wenn ich etwas erwerbe und zahle dafür was, werde ich in manchen Fällen, nicht in allen, werde ich sehr wahrscheinlich in der Lage sein zu sagen, das betrifft jetzt wirklich die Mitarbeiter oder irgendwas, Forschung und Entwicklung oder so. Dass man einfach das vielleicht nicht would you find helpful mit Examples, sondern eher sagen, dass man doch mal das einfach bitten, ja, mal zu versuchen, eben halt unterschiedliche Inhalte, die ein Goodwill haben kann, dem dann auch zu sagen, das wäre dann mögliche sinnvolle Aufteilungs.
Können wir gerne so machen. Gibt's weitere Anmerkungen Ihrerseits zum Entwurf der Stellungnahme? So ist es. Von Herrn Hense beim letzten Mal. Herr Hense hatte doch den Goodwill immer mit dem Rührei verglichen, wo zwar gewisse Anzahl von Eiern reingeschlagen werden, aber am Ende unklar ist, was auf welches entfällt. Gut, dann würde ich sagen, wir sind hier, wenn dann die weiteren Sichtweisen noch in der Stellungnahme ergänzt werden, kommt ja dann ohnehin nochmal ein Umlaufverfahren, was wir allein aus Zeitgründen, da die Stellungnahmefrist nur noch bis 31.12. läuft, dann noch abhalten müssen. Von daher sollten Sie dann noch Ideen oder Anregungen auch zu diesen bereits hier enthaltenen Teilen haben. Dann haben Sie da auch nochmal die Chance, sich kundzutun. Und ansonsten würde ich sagen, gehen wir dann zu den Themen über, die wir beim letzten Mal nicht geschafft haben. Und das bezieht sich im Wesentlichen bzw. ausschließlich auf den Fragenkomplex 3, wo es um die Vereinfachung und Verbesserung bei der Ermittlung des erzielbaren Betrags geht. Da gibt es verschiedene Themen. Das erste Thema dabei bezieht sich auf die Ermittlung des erzielbaren Betrags, nur noch mittels entweder des Nutzungswerts oder des beizulegenden Zeitwerts abzüglich Veräußerungskosten. Ich würde die Gedanken von EFRAG nur mal ganz kurz umreißen bei den einzelnen Themengebieten und Sie danach dann, wie auch beim letzten Mal, wieder um Ihre Sichtweise bitten. Bezüglich dieses Sachverhalts hat EFRAG eine Schwierigkeit bzw. ein Problem identifiziert, was streng genommen eher eine Behauptung ist. Und zwar, dass die Nutzer, die den beiden Werten zugrunde liegen, den unterschiedlichen Annahmen nicht verstehen. Das heißt, an sich sind es beides im Wesentlichen ja DCF-Verfahren, die aber doch einen gewissen unterschiedlichen Charakter haben. Der Fair Value Less Cost of Disposal hat ja eher die Marktperspektive und der Value in Use eher die Managementperspektive. EFRAG schlägt im Diskussionspapier vor, dass nur noch einer der beiden Werte zu ermitteln ist, dies entweder verpflichtend nur noch einer oder halt die Erlaubnis, dass nur noch einer der beiden Werte zu ermitteln wäre. Aus EFRAGs Sicht ist es dann eine Vereinfachung, wenn es Fälle gibt, wo sonst halt beide Werte zu ermitteln wären. Das führt im Umkehrschluss natürlich auch zu der Feststellung, dass dies dann zu häufigerem oder höherem Abschreibungsbedarf führen würde. Und EFRAG räumt auch ein, dass beide Werte natürlich mit gewissen Vor- und Nachteilen versehen sind, wobei die Vorteile des einen Wertes natürlich im Zweifelsfall die Nachteile des anderen sind. Und beim Fair Value Less Cost of Disposal wird halt angeführt, dass dies eben wie gesagt die Marktperspektive ist. Das heißt, es gibt beobachtbare Preise, welche eine höhere Verlässlichkeit darstellen, daher eine gewisse Objektivität auch mit sich bringen und dass bei diesen Cashflows dann halt auch geplante Restrukturierungen mit einbezogen sind. Der Value in Use hingegen als Managementperspektive kann dafür dann unternehmensspezifische Faktoren besser berücksichtigen und oft ist der Unternehmensbetrieb ja auch auf die langfristige Nutzung und nicht auf die kurz- oder mittelfristige Veräußerung halt ausgelegt. Das sind die Faktoren, die von EFRAG genannt werden. Wie gesagt, der Vorschlag, von welchem Sie sich eine Vereinfachung erhoffen, ist trotzdem, dass man wie gesagt nur noch einen der beiden Werte ermittelt und ist entweder verpflichtend nur noch einer, dann müsste man sich natürlich auch festlegen, auf welchen, beziehungsweise eine Wahl hat, dass man Management Policy mäßig nur noch einen der beiden ermittelt. So viel zu EFRAG. Wie ist Ihre Sichtweise der Dinge?
Also wenn der Hintergrund eine Vereinfachung ist, so habe ich es verstanden, dann glaube ich nicht, dass die so groß sein wird. Nach meinem Kenntnisstand, der Preparer am Tisch wird das vielleicht bestätigen. Jeder macht sowieso nur noch einen Test. Manche machen Fair Value, die anderen machen Value in Use und es äußerst selten muss dann das andere nochmal berechnet werden. Ja? Wenn ich dann nämlich zu einer Abwertung komme, dann sagt man immer, jetzt muss ich mal gucken, ob ich mit anderen nicht drüber liege. Also ich glaube, eine große Vereinfachung wird es ja wahrscheinlich nicht sein, aber ich hätte damit auch kein Problem. Also mein Vorschlag wäre, um den mal in den Ring zu werfen, wenn ich jetzt nur noch einen vorschreibe, dann würde ich eher für den Value in Use plädieren, weil ich ja mit dem IFRS 5 die Möglichkeit habe, wenn ich das Ding sowieso veräußern will, dass ich dann sowieso in den Test reinkomme, Fair Value Less Cost to Sell als niedriger Wert. Also das würde für mich dann mehr Sinn machen, auch inhaltlich eben halt hier Management Approach zu fahren und zu sagen, das ist dann der Value in Use. Wenn ich einen behalte. Ich glaube jetzt nicht, dass da die Einsparung so groß ist, aber...
Ist denn die Frage von EFRAG, zieht die nicht mehr darauf ab, so ein bisschen, der Value in Use hat so ein paar praktische Schwierigkeiten, die er mit sich bringt, die beim Fair Value Less Cost ja nicht mit dabei sind, dann nehmen wir die einfach raus und vereinheitlichen das und für mich jetzt ist es implizit so an, so Richtung Fair Value Less Cost to Sell von der von der Mechanik her, um diese Vereinfachung zu bringen. Aber ich glaube, es geht nicht so sehr um das, um das Fahren von zwei unterschiedlichen Ansätzen, sondern die Vereinheitlichung soll im Sinne der Simplifizierung sein, mit Blick auf den Ansatz, der sich in der Praxis einfach umsetzen lässt. So ist
es. Kommt da später dann noch?
Ja, dann würde ich aber ein dickes Fragezeichen hintermachen. Also Zimmer hat das gerade auch so schön dargestellt, Fair Value, das Cost of Disposal, ist objektivierbar und ablesbar und so weiter und so fort. Ich glaube das nicht, dass das für die Mehrzahl von CGUs irgendwo ablesbar ist. Das heißt, da sind wir sehr häufig noch stärker im nebulösen Bereich als bei irgendwelchen Value-and-Use-Überlegungen, die ja typischerweise irgendwo aus dem Controlling auch ein Stück weit abgeleitet werden.
Ich stimme mit Guido überein, kenne ich aus der Praxis raus auch, dass im Regelfall ein einziger Test durchgeführt wird. Und nur wirklich in handverlesenen Ausnahmefällen werden zwei Tests durchgeführt. Wo ich ein bisschen abweichend bin, ich kenne es aber eher, dass der Fair Value des Cost to Sell ermittelt wird. Einfach weil ich die Restru-Effekte drin haben will, weil ich gucke, was macht ein Objektiv jetzt der Dritte an anderer Stelle auch und weil ich beim WAC dementsprechend auch mit anderen Werten arbeite. Und aufgrund dessen ist man, wenn man sich an einem System orientiert, dann nicht eher, was ich kenne, am
Fair Value des Cost to Sell. Das ist aber orientiert am aktuellen IR 36. Also ich würde auch beim Value and Use sagen, dann bitte schön Restrukturierung mit rein. Ja,
habe
ich
jetzt ich habe halt nur mit dem Fair Value Less Cost to Sell, die Idee ist ja die, im Moment der niedrigere, der vernünftige Kaufmann wird natürlich das machen, was ihm mehr bringt. Und da mache ich jetzt mal ein Fragezeichen dran, sage ganz einfach, wenn er wirklich verkaufen will, dann ist er ja auch im FS5 dran, dann haben wir den Fair Value Less Cost to Sell. Und der Value in Use, stimme ich auch zu, alles das, was wir sehen, ist eigentlich objektivierbarer, weil ich da zurückgreife auf die internen Planungen. Der Fair Value des Costus wird auch nur, da werden auch nur Cashflow-Methoden angewandt. Ja, da wird nicht irgendwas abgelesen am Markt. Also von daher,
aber dann sagst du doch gerade indirekt, dass es sowieso auch, selbst dann, wenn ich den Fair Value des Costus ermittle, dass ich doch im Endeffekt auf dem gleichen Gerüst aufsetze wie auf dem Fair Value in Use, im Value in Use.
Ja, dann wird aber ein bisschen angepasst, ne? Dann wird ja wieder Marktteilnehmer, dann kommt das Thema, kommen wir ja gleich auch nochmal zu Post- und Pre-Tags und Restructurings, da sind ja die Unterschiede im Moment, da wird ja am Ende noch gesagt, wollen wir das nicht anpassen, je nachdem, wo wir rauskommen. Also man könnte ja auch sagen, wenn wir dann Value News machen, bin jetzt nicht der Meinung, aber man könnte auch Restructurings mit reinnehmen oder auch eine Post-Tags-Discount-Rate nehmen oder
so. Ja. Also vielleicht sehe ich das auch zu einfach, aber für mich ist das so, nach dem, was ich aus Diskussionen auch mit anderen Kollegen mitgenommen haben, ist es so, dass man halt mal die Grundsatzentscheidung trifft. Folgen wir dem Value-News-Konzept oder dem Fair-Value-Less-Cost-to-Sell-Konzept und das bringt bestimmte Konsequenzen mit sich. Nämlich eben genannt, dass ich Restrus anders behandle. Zumindest ist das mein Verständnis, dass ich beim Ableitung des Discount-Faktors anders vorgehe, dass ich halt bei dem Value-News dann irgendwie durch die Brust ins Auge zurückrechnen muss, um dem Standard gerecht zu werden. Und das ist die Entscheidung, die man einmal grundsätzlich trifft, aber dass man jetzt, dass da wirklich andere Überlegungen dahinter stehen, wie ich sozusagen dieses Asset nutze oder den optimalen Nutzen daraus ziehe, das ist ehrlicherweise vielleicht sogar sachgerecht, das zu tun, aber in der Praxis ist das wahnsinnig schwierig zu sagen, mein Value in Use ist folgendes und ein Dritter, der am Markt folgendes hätte, würde noch folgendes machen. Wenn dann deutlich anderer Wert rauskommen würde, würde ich einiges falsch machen insgesamt. Ja? Also entweder wäre ich deutlich besser als der Markt, würde ich in Frage stellen, oder ich wäre deutlich schlechter als der Markt. Dann muss ich mir auch vielleicht sogar noch deutlicher die Fragen stellen. Ja? Deswegen glaube ich, bin ich mir nicht so, also vielleicht sehe ich das zu einfach, aber für mich, ich habe das Ganze so verstanden, eben nur aus dieser Diskussion, die ich aus der Praxis heraus kenne. Und da würde ich dann einfach sagen, da macht man halt einen Ansatz. Und der wird dann von der Mechanik her, wie man vorgeht, eben auf einen gemergten Ansatz geführt, der idealerweise die bisher in der Vergangenheit zutage getretenen insbesondere Nachteile versucht zu mitigieren, indem er hier diesbezüglich mit Blick auf die Discount Rate beispielsweise auf den sinnvollen Ansatz in Anführungszeichen geht. Ja. Ich meine, da brauche ich nicht den Vortrag von dem Herrn Braun von der DPR jetzt mal anzuhören, der sagt, ja, ich weiß, steht im Standard drin und jeder rechnet es durch die Brust ins Auge zurück. Ja, dann kann man es auch gleich machen, dann ändert man es halt im Standard. Ja.
Aber darauf läuft es hinaus, ob das dann so oder so heißt. Das ist im Prinzip so ein Mittelding. Ne? Also Value and Use von der Grundidee, erstmal zu schauen, was habe ich überhaupt für eine Nutzungsverwendung, was macht das Unternehmen selber damit. aber dann eben mit diesem Tücken Restrukturierung, Zinssatz auf eine vernünftige Art und Weise.
Das sage ich ja, das sind ja die Fragen, die ja nachkommen. Die erste war jetzt, ich habe die davon losgelöst, ist einfach mal vom Informationsgehalt her. Wenn ich mich jetzt für eine entscheiden muss, ich bin da noch gar nicht da. Also wir haben ja gehört, im Endeffekt macht ja jeder sowieso nur einen Test. Aber wenn jetzt Erfolg sagt, das ist ja eine große Vereinfachung, dann misst ihr nicht die beiden und so weiter, wenn ich das, dann sehe ich mehr Argumente für den Value Use, den ich dann ja noch möglicherweise 3.2, 3.4 oder 3.3 anpassen kann. Da kann man noch drüber sprechen, aber.
Ja, und ich, also ich habe es jetzt noch nicht so oft in der Praxis gesehen, aber ich bin relativ sicher, dass diejenigen, die Fair Value das Cost of Disposal machen, die in Anführungszeichen Vorteile in Kauf nehmen, Restrukturierung drin, vernünftige Zinsentwicklung, aber ich bin nicht sicher, ob die alle Bedingungen von IFRS 13 wirklich voll durchdeklinieren. Ne? Also abstrakter Marktteilnehmer, Exit-Perspektive und so weiter und so fort. Ne? Das würde mich sehr wundern. Ja, eben, das ist genau der Punkt.
Die Frage wird im Moment, wird der Standard richtig angewandt? Das würde ich jetzt erstmal, hier geht es ja, wenn ich mich für einen entscheiden müsste, würde ich es jetzt konsequenter empfinden, einen Value in Use zu machen, weil das Unternehmen ja auch implizit zeigt, dadurch, dass es nicht IFRS 5 ist, ich will es weiter nutzen.
Ja, aber hier ist ja nicht die Frage gestellt, wollt ihr das eine oder das andere, sondern hier steht, how an entity should determine the recoverable amount. So, und dann wird gefragt, wie haltet ihr das mit der Frage, ob es eine Methode sein soll? Wie haltet ihr es mit Restrukturierung? Wie haltet ihr es mit der Discount Rate? Ja, das ist nicht dieses Entweder-Oder, sondern es kann durchaus irgendwo in der Mitte sein, so wie wir es jetzt gerade diskutiert haben.
Ich glaube, dass das, was Guido sagte, zusammenhängt dahingehend, dass eine Fair Value-Bewertung eine Abgangsdenke impliziert. Warum soll ich, wenn ich einen Abgang habe, nicht diesen nach IFRS 5 bilanzieren? Das macht eigentlich keinen Sinn. Wenn ich eine Werthaltigkeit teste, dann doch offensichtlich unter einem Bleibeszenario und dann macht eigentlich nur Value in Use Sinn. Wie ich den dann operationalisiere, ist eine zweite Frage.
Ja, schon zusammen, weil wenn die 3.1 besagt, wenn es eine Single ist, dann kommt ja die Frage, welche soll es sein, Value in Use. Weil 3.2 sagt, do you agree with the inclusion of your in the of Value in Use? Wenn ich jetzt die 3.1 beantwortet habe und sage, es soll nur eine sein, und zwar Fair Value less Cost of Disposal, dann kann ich 3.2 weglassen. Also die passen ja schon, die Fragen sind ja schon bewusst in dieser Reihenfolge angesetzt worden.
Und also genau so, wir hatten also ein Punkt, den ich auch nochmal eingebracht hatte, also ich war auch voll auf dem Trip zu sagen, wenn, dann sollte es Value in Use der Startpunkt sein. Und eigentlich ist der Fair Value quasi eine Untermenge von dem Value in Use. Das gibt es ja jetzt auch schon in manchen Tests, wenn ich einen Value in Use habe und dann irgendwelche in Planungsrechnung was einbaue, dass ich was nach 5 Jahren verkaufen will. Da muss ich ja sowieso schon so eine Art Mixtum irgendwie machen, zu sagen, ja, ich habe noch ein paar Jahre laufende Cashflows und dann unterstelle ich vielleicht irgendeinen Exit oder irgendeine Art von wirklicher Neustrukturierung. Irgendwie muss ich mit der umgehen, wenn die nicht vor dem Ende dieser ganzen CGU stattfindet. Ich habe das auch relativ klar so gesehen, zu sagen, okay, also wenn es eine konkrete Verkaufsabsicht gibt, dann haben wir IFRS 5. Dafür haben wir das und für alles andere ist das so ein bisschen fiktiv zu sagen, ich unterstelle einfach mal, ich könnte verkaufen, ich mache es aber gar nicht. Das ist dann auch ein bisschen zu der Struktur gefolgt, wie das Dokument jetzt eben ist, zu sagen, okay, wir stellen mal diese Frage folgt, wenn da jemand zu dem Fair Value abbiegen würde, dann würde sich die Folgefragen nicht stellen, ne, weil das sind eben im Prinzip Value News Vereinfachung, Veränderung. Aber ja, das wäre schon natürlich mal ganz gut dazu, irgendwie jetzt so ein Stimmungsbild zu haben, wenn es denn gibt es eine Priorität für eine der Methoden oder sagt man, es macht wirklich Sinn, nur eine zu haben oder sozusagen das Wahlrecht sozusagen komplett offen zu lassen. Das wäre natürlich schon von der Tendenz her gut dazu, irgendwie eine Meinung zu haben. Ich meine, klar, irgendwie Auswahl ist immer gut auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ging es ja hier darum, dass das Verfahren so ein bisschen im Vergleich stringenter zu machen. Vielleicht auch wirklich als Paketlösung, ne, zu sagen. Also wenn man sozusagen vorne nur eine Methode zulässt, dann ist das aber auch verbunden mit der anderen Frage zu sagen, dann wollen wir aber auch sozusagen diese anderen Punkte sozusagen straightforward auch vereinfacht oder besser strukturiert haben.
Ich habe ja schon meine Meinung geäußert. Ich glaube nicht, dass das eine große Vereinfachung ist, aber für mich hätte das einen Charme, dass für mich der Value in Use mehr Sinn macht, was es Impairment angeht. Also ich erinnere mich noch an Diskussionen auch bei Finanzinstrumenten, wo viele gesagt haben, warum zum Fair Value, ich will die doch gar nicht verkaufen. Aber hier bei einem Unternehmen, wo nicht IFRS 5 ist, da sagt jeder auch, ja, ein Fair Value ist eine gute Impairment-Testing. Da muss ich sagen, also das ist vom Inhalt her, wenn ich mich für eine entscheiden muss, dann macht Value News mehr Sinn. Und da kann man sich dann darüber unterhalten, gerne Post-Tax-Discount-Rate, ja, auch beim Value News. Würde ich auch sagen, jo, das, die jetzige Sache da, die macht weniger Sinn. Restructuring habe ich vielleicht eine etwas andere Sicht, weil ich irgendwo sage, ich bewerte das Ding so, wie es jetzt da ist. Und was ich in Zukunft irgendwann mal machen will oder mir vorstelle, da bin ich ein bisschen zurückhaltend mit der Thematik. Aber das kann man auch anders, ich habe da auch beim Fair Value des Cost of Disposal ein Problem mit. Also das sind dann auch immer teilweise Wolkenkuckucksheime, die dann da...
Ja, also ich würde es festmachen an den prognostizierten künftigen Cashflows. Sowas wie Restrukturierung gehört aus meiner Sicht rein, muss natürlich hinreichend objektiviert werden. Ich sage jetzt mal so übertrieben, sowas ähnliches, wie wir beim IAS 38, 57 haben mit den Kriterien. Also muss schon hinreichend klar sein, das muss noch nicht announced sein, aber es muss irgendwo belastbar sein. Nicht irgendeine Geschichte, die man eben nebenher gerichtet. Entweder das oder das, was ich auch wirklich in der internen Planung sehe, was durch bestimmte Gremien durchgegangen ist, dann bin ich sofort dabei. Mit einer entsprechenden Nachsteuerrate, wunderbar, konnte ich prima mitleben. Weil das ist das, was, also ich möchte ja wissen, also wenn ich schon so einen Quatsch mache wie ein Impairment Only, möchte ich ja wissen, wie sehen die künftigen Cashflows aus. So, das möchte ich spiegeln und jetzt nicht irgendeine artifizielle Geschichte da.
Nur beim Restructuring, klar, der 37 sagt dann ja auch nur der 19, man muss die Betroffenen informiert haben. Soweit würde ich jetzt auch nicht gehen. Aber ich sage jetzt mal, Pläne sind auch geduldig und ich kann auch hingehen und sagen, ja, und in 5 Jahren werden wir ja restrukturieren ohne Ende und dann geht das Ding ab wie ein Zäpfchen. Da bin ich dann auch, die Impairment-Test, den kann ich mir dann auch schenken, den, da würde ich auch sagen, vergess es, also was soll das? Ne?
Ich kann verstehen, warum das Argument vorgetragen wird, dass der Verdian Use konzeptionell vielleicht eine zu präferierende Absprungbasis sein soll. Aber genau, wie es gerade vorgetragen wurde, was ich dann noch schwierig finde, ist, in dieses Konzept diesen objektivierten Dritten reinzubringen, den ich heute bei den DCF-Verfahren normalerweise anwende. Und ich finde, dass der führt schon zu sehr sinnvollen Ergebnissen beim Hermann-Test. Da ist Restrum eine Variante, da ist der WACC eine andere Variante, da ist die überhaupt der gesamte Diskontierungszinssatz und alle anderen Themen sind eben auch Investitionsraten und so weiter, zählen ja auch damit rein. Also nicht nur Restru, ist ja auch die Frage von Folgeinvestitionen. Und wenn ich mir das anschaue, ich bin in einer bestimmten Branche und weiß, dass ich, ob ich, auch wenn ich jetzt das Unternehmen oder den Unternehmensteil behalten will, muss ich, um den technologischen Fortschritt mitzumachen, in diese Reinvestition hineingehen. Ansonsten verliere ich meine Marktstellung. Warum ich dieses dann in einem Value-News-Ansatz, so wie er im Augenblick definiert ist, nicht mit berücksichtigen kann, finde ich schwierig. Das heißt, ich habe diesen objektivierten Dritten drin, der aber eigentlich von Absprungbasis nicht mehr dasteht, wie das Unternehmen heute aus der Management-Sicht steht und liegt. Was ich aber auch zur gemeinsamen Diskussion mitnehme, wir fragen uns eigentlich, was ist der bessere Ankerpunkt für Value, das Cost to Sell oder Value-News, denn auf das, was wir hinaus wollen, da sind wir relativ nah beieinander.
Genau, ich könnte auch mit der Variante Value News leben, wenn ich dann quasi dann eher durch Richtung Fair Value des Cost to Sell wiederum denke in Fragen 3, 2 und 3. Dann bin ich auch wieder da. Also und ich muss auch das sagen, Guido, ich bin mir nicht sicher, also ich habe da mit dem, ich weiß nicht, ob wirklich Unternehmen, man muss sich ja vorstellen, wie sieht eine Unternehmensplanung aus? Unternehmensplanung sieht aus, dass es in der Regel eine Bottom-Up-Planung gibt und da werden dann Cashflows geschätzt und habe ich irgendwo eine Cashflow-Planung, die dann vor dem Vorstand verteidigt werden muss und der Vorstand stellt kritische Nachfragen, dann geht es wieder zurück und hoch und dann sage ich, und jetzt stelle ich mich aber zur Seite und gucke mir noch ein Third-Party-View dazu an. Wenn ich jetzt von mir aus ein Aktien, also wenn das eine Einheit ist, wenn die Cash-Generating-Unit der börsennotierten Gesellschaft entspricht, dann habe ich einen harten Drittvergleich, dann würde ich das sehen, aber in allen anderen Fällen glaube ich, da kann man viel drum reden, da wird man, da wüsste ich nicht, wo sind da große Punkte, wo man sagt, oh, da haben wir nochmal in der Praxis normalerweise nochmal einen Auf- oder Abschlag von 10%, weil Internal View ungleich External View, das tut mir schwer.
Dann, ich weiß jetzt nicht, vielleicht drehen wir aufeinander vorbei, weil ich will gar nicht den Dritten mit rein, das ist ja der Fair Value Cost, will ich gar nicht haben. Ob da jetzt einer sagt, ich hätte das aber bei dir anders gemacht und bei einem WACC von der Peer Group halte ich sowieso alles für Schwachsinn. Also ich würde hingehen und sagen, wie viel refinanziere ich mich im Unternehmen, deswegen bin ich beim Value News, dann habe ich eben halt genau diese Drittbetrachtung, nicht die meiner Ansicht nach sowieso. Ja, das ist ja auch so, da tut man ja so, als wenn das zur Objektivierung beiträgt. Das ist meiner Ansicht nach nicht so. Ich finde es objektiver hinzugehen und zu sagen, die Gremien haben das und das beschlossen. Das hat eine gewisse Glaubwürdigkeit. Ich kann auch gucken, wie in der Vergangenheit die Planung war, aber dann hinzugehen und guck da, sammeln wir da. Ich will, also ich glaube, dann sind wir sehr wahrscheinlich sogar auf derselben Ebene. Ich will gar keinen dritten Vergleich.
Genau, die Frage ist nur, du hattest jetzt so, also das Einzige, wo ich mir nicht ganz sicher war, ist mit Blick, ich hätte eben gedacht, dass diese Planung, die würde eben schon auch Effekte mit berücksichtigen. Natürlich nicht Restrus in 5 Jahren, das wird irgendwie schwierig sein, den Businessplan zu verarbeiten, aber wenn eine Restru innerhalb des nächsten Jahres stattfindet und vielleicht auch schon in der Presse durch ist, dann erfüllt sie noch nicht zwingend die Ansatzkriterien für IAS 37, IAS 19, wird aber trotzdem in der Planung drin sein, das fragst du dann auch für, ja. so tickt das Unternehmen, ja, da würde ich das auch schon mit einbeziehen. Und deswegen stimme ich dir dazu, ich meine, wenn man dann konsequent ist und dann sagt, ja, das ist ja dann faktisch ein Value in Use, wenn man so möchte, dann kann man so den Ball noch etwas weiterspielen und sagen, macht denn dann Sinn, bei IFRS 3 tatsächlich im Rahmen der PPA auf dem Racken oder was weiß ich, dich untergehen lasse, einen Wert zu allokieren?
Also man ist dann relativ dicht an dem dran, was ein Value in Use ist, aber deswegen habe ich ja gerade gesagt, wir verbinden sofort mit den beiden Begriffen bestimmte Parameter. Ja? Und was wir im Moment diskutieren, ist ja irgendwas in der Mitte. Oder vielleicht ein bisschen dichter dran an Value and Use. Deswegen würde ich auch die Terminologie in dem Zusammenhang vermeiden, weil man immer gleich denkt, man wäre da drin. Was mir wichtig wäre, wäre wirklich diese interne Sicht mit zum Beispiel Restrukturierung irgendwo objektiviert.
Das praktisch vorzustellen. Ja, wir sagen jetzt, es sollen nicht die harten Kriterien nach IAS 37 und IAS 19 sein, weil wir schon ein bisschen Restruktur haben wollen, aber nicht die Restruktur, die in den nächsten 5 Jahren kommt. Das umzusetzen, ohne den, was wir auch nicht wollen, den dritten, der objektivierbar von außen dann was bringt, ist die Frage, wie kann ich das lösen? Mir hat immer dieser Blick unheimlich geholfen. Ich finde es weniger bei Restruktur, bei Ersatzinvestitionen macht es wahnsinnig viel Sinn. Ich habe bestimmte Branchen, die gehen einfach durch einen bestimmten technologischen Fortschritt. Eine ganz typische Branche ist die Telekomindustrie, wo ich genau weiß, dass ich bestimmte unterschiedliche Übertragungsszenarien nachher habe. Ich war früher mal auf ein 3G, dann kann ich auf ein 4G, wie auch immer. Und ich weiß genau, wenn ich diese Investition in die Zukunft nicht vornehme, bin ich nicht in der Lage, meinen Marktanteil zu halten. Das kann ich wunderbar auf andere Branchen analog übertragen. Der Value in Use gibt mir nicht die Möglichkeit, die im Augenblick schon mit zu berücksichtigen. Es sei denn, ich habe die Investition vorgenommen. So, was sage ich jetzt in dem Ansatz, den wir gerade diskutieren? Die Investition, die ich plane, die fürs nächste Jahr ist okay, aber die für in 3 Jahren ist nicht in Ordnung, weil die zu nah an den 5 Jahren dran ist. Und insofern komme ich wiederum hin und sage, wenn denn heute ein anderer Dritter in derselben Branche sich so und so verhalten würde, kann ich auf die Art und Weise eine Objektivierung bringen. Und ich glaube, die brauchen wir sowohl im Rahmen der Erstellung als auch im Rahmen der Prüfung. Und deswegen finde ich diesen Drittvergleich nicht so wahnsinnig schlimm.
Ich sehe da in dem Beispiel ehrlich gesagt den Dritten gar nicht zwingend. Also die Frage kann ich mir doch selber stellen und beantworten. Das darf ich jetzt nicht unter den Rahmenbedingungen des Value in Use, so wie er im Moment ist. Aber wenn ich eine Planung auf einen längeren Zeitraum machen würde, dann müsste ich mir doch genau diese Fragen stellen und die auch beantworten.
Und dann kommt Unternehmen A, ich nehme den 4G und das Telekom-Unternehmen B ist schon bei 6G. Und bei beiden sage ich, das ist in Ordnung.
Wie willst du das denn verhindern?
Wie gesagt, die eine Variante könnte diejenige sein, darüber nachzudenken, wenn ich heute jemanden am Markt habe und sehe, was wird am Markt geplant, wie würde jemand anders einsteigen, wie würde jemand anders für etwas kompensieren, dann ist das eine gewisse Objektivierung.
Aber diese 4G und 6G-Diskussion, wie wirst du das denn beim Fair Value Less Cost of Disposal entscheiden, ob das eine oder das andere der Dritte machen würde?
Weil ich das durch Marktbenchmarks feststellen kann. Das sehe ich ja.
Ich meine, Ersatzinvestitionen und so weiter, Erweiterungsinvestitionen kann ich auch beim Value in Use mit reinnehmen. Ich bin halt nur ein bisschen vorsichtig, da wird ja irgendwie 6G oder keine Ahnung, wo wir jetzt sind. Ja. Ich sage immer, den Impairment-Test, den wir machen, machen wir für das, was wir im Moment haben und nicht für das Unternehmen, wie es in 10 Jahren aussieht. Und da bin ich immer, dann komme ich nie zu einem Impairment, weil ich gehe hin und sage, ich werde natürlich investieren, die neuen Dinge, die da kommen und dann werde ich super im Markt und so weiter. Hab da noch die alten Anlagen rumstehen, die mir 3G-Dinger da und so weiter, und sage ich, aber mein Unternehmen wird in 10 Jahren ganz anders aussehen. Impairment, vergess mal. Also da muss man ja auch vorsichtig sein, weil dann kann ich mir auch irgendwie mein Unternehmen in 20 Jahren vorstellen und sagen.
Ja, wir reden nicht über Asset Impairment, sondern über Goodwill Impairment an der Stelle. Und im ersten Schritt zumindest mal bei dem, was wir machen.
Ja gut, aber es ist ja trotzdem das Unternehmen, wie ich es im Moment habe. Ich kann ja nicht sagen, das Unternehmen, wie ich es im Moment habe, müsste ich zwar impairen, aber in 10 Jahren wird mein Unternehmen tiptop dastehen. Also ich muss irgendwo ja schon den Bezug...
Ich muss doch,
Auch jede Investitionsentscheidung wird doch auch eine Entwicklung eines Unternehmens. Klar. Ich würde doch niemals ein Unternehmen kaufen, einen Kaufpreis hinlegen und sagen, dieses Unternehmen verändert sich nicht, ich zahle diesen Preis, sondern ich würde doch bei jedem Investitionskalkül mögliche zukünftige Entwicklung mit berücksichtigen. Ja. Und genauso würde ich auch beim Impairment-Test.
Aber ich würde es halt nicht übertreiben wollen, weil wenn du sagst, ich muss ja das, was ich kaufe, muss ich ja auch irgendwie mal umwandeln. Wenn ich jetzt sage, ich habe im Moment da noch irgendwelche Betriebsstätten, die auf 3G laufen oder sonst was, oder irgendwelche Masten, die auf 3G laufen, dann kann ich ja nicht sagen, ich kaufe das Unternehmen. Aber was ich da kaufe, interessiert mich eigentlich gar nicht, weil in 10 Jahren habe ich ja alle 6G. Ich muss das ja, natürlich muss ich die Zukunft mit berücksichtigen, aber ich darf natürlich nicht vergessen, dass den Permanent-Test, den ich mache, im Moment natürlich auch das umfasst, was ich hier habe.
Aber Guido, das ist ja genau die Krux, die in dem Impairment-Only-Approach angelegt ist. Da ist ja eigentlich der Gedanke dahinter, dass ich mir genau das, was ich damals gekauft habe, ein paar Jahre später nochmal angucke und mir ansehe, wie sieht denn da eigentlich ein Value News oder Fair Value aus. So, das mache ich aber natürlich nicht, weil sich die Welt geändert hat. Das ist die Frage, welche Änderungen akzeptiere ich, wenn ich in 10 Jahren mir das ansehe. Ja? So, dann habe ich schon eine völlig andere Einheit und rechne ganz entspannt meinen Recoverable Amount da drauf. So, und das wird in 5 Jahren später noch wieder ganz anders aussehen. Also das Problem ist in dem Approach insgesamt angelegt.
Dass ich in 5 Jahren auch wirklich ein anderes Unternehmen habe. Mein Problem ist ja nur, und ich will ja nicht sagen, ich soll zukünftige Investitionen nicht berücksichtigen. Ich sage nur, auch beim Fair Value des Cost of Disposal oder was auch immer, muss ich natürlich immer berücksichtigen, was ich habe. Ich baue ja kein Ding auf der grünen Wiese und sage, ich mache ein Impairment für meine grüne Wiese, die ich in 5 Jahren, wo ich eine ganz tolle neue Halle habe, wo ich die ICE 6 baue, sondern ich muss schon sagen, ich habe eben halt im Moment etwas, das werde ich verbessern, aber ich kann nicht das, was ich im Moment habe, einfach außer Acht lassen. Ich kann jetzt nicht, ich bin dabei, auch bei Value News würde ich sagen, natürlich sind solche Zukunftsinvestitionen, die soll ich berücksichtigen, aber auch da muss ich objektive Kriterien haben und muss auch sagen, du hast natürlich auch noch den alten Schrott da, den auch irgendwann mal loswerden musst, ja. Oder auch Mitarbeiter loswerden, weil du die nicht mal gebrauchen kannst und so.
Aber genau der Punkt aus meiner Sicht ist, du wirst keine objektiven Kriterien haben. Die wird es nicht geben. Die sehe ich nicht. Ich glaube, dass man muss sich ja überlegen, so eine Unternehmensplanung ist ja aus unserer Sicht als Account, wir machen Unternehmensplanung nur wegen des Impairment-Tests. Das ist in der Praxis aber nicht unbedingt so. In der Praxis sogar noch andere Gründe für eine Unternehmensplanung. Und da würde ich doch davon ausgehen, wenn eine Unternehmensplanung im Vorstand vorgelegt wird, und auf dieser Basis die Incentivierung stattfindet und auf dieser Basis auch die Performance-Messung stattfindet, dann würde ich sagen, da muss da schon eine gewisse Relevanz mit verbunden sein und da wird eine gewisse Disziplin mit diesem Prozess verbunden sein. Das natürlich, und ich glaube, das Spannungsverhältnis kann man nicht ganz rausnehmen, dass ein Impairment-Test, weil er aus der internen Planung resultiert, einen gewissen Ambitionslevel mit sich bringt, das ist halt einfach inhärent in dem Problem gegeben. Das heißt, wenn ich alle Impairment-Tests aufhalten würde von Unternehmen, würde ich wahrscheinlich ein Bruttosozialprodukt erhalten, das nicht der tatsächlichen Realisation danach entspricht. Aber das ist natürlich ein inhärentes Problem, dass damit verbunden ist, eine ambitionierte Planung natürlich dazu gehört, dass ich ein sinnvolles Unternehmen sinnvoll führe. Und ich glaube, dieses Spannungsverhältnis werde ich eben deswegen, weil es auch inhärent ist, nicht komplett rausnehmen können. Und ich glaube eben, dass diese Objektivität, die du aus meiner Sicht natürlich berechtigt hast, anders, ich glaube nicht, dass man zu der kommen wird. Und man kann nur versuchen, eben so die Leitplanken, so wie es vorher hieß, in einem anderen Zusammenhang, Leitplanken eben zu schaffen. Und die, glaube ich, geben sich die Unternehmen, wenn es ein sinnvoll arbeitendes Unternehmen ist, gibt sich diese Leitplanken hoffentlich selber.
Objektivität kam ja immer nur ins Spiel bei dem Thema, was ich ja nicht unterstützt habe, Fair Value des Cost of Disposal. Da wurde gesagt, das ist ja viel objektiver, da habe ich irgendwelche fremden Dritten, die mir sagen, was richtig läuft. Sehe ich nicht so. Mein Punkt ist der, dass ich sage, und ich glaube, da sind wir auf einer Linie, dass ich die internen Zahlen, eine Unternehmensplanung wird ja auch nicht, ich glaube auch bei euch nicht, sagen, in 30 Jahren sieht das so und so aus, sondern ihr werdet ja auch sagen, 3 oder 5 Jahre und dann ein bisschen extrapolieren. Ihr werdet ja auch nicht sagen, und ich weiß, in 15 Jahren werde ich das und das in Tschechien bauen. Ja? Also von daher bin ich ja vollkommen d'accord. Das muss man dann immer überprüfen, macht das noch Sinn und in der Vergangenheit. Das ist für mich das, wenn ich überhaupt objektivierbar nehme, etwas, wo ich sagen kann, danach kann ich mir das ansehen, da gibt es interne Planungen, sind die in sich konsistent, wie hat das Unternehmen in der Vergangenheit gelegen, hat das gepasst, genau, so das sind wir vollkommen d'accord, also ich will da gar nicht verbieten, oder kann ich sowieso nicht, aber sagen, ja, zukünftige Investitionen und Planung darfst du nicht berücksichtigen, natürlich nicht. Also.
Ich komme auf das praktische Problem zurück, die Sorge, die ich habe, wenn wir beim Value News sind, dass man sagt, ich muss es irgendwo dran festmachen, dann heißt es, die Investitionen
muss schon durchgeführt worden sein. Oder die Restrukturierung, so wie es jetzt ist, muss schon durchgeführt sein. Wenn wir davon abweichen wollen, werden wir uns nicht allein auf Management Judgment verlassen können. Wir müssen irgendwie sagen, man muss dieses Management Judgment mit irgendwas vergleichen. Da sagt man, das Unternehmen A hat ein hervorragendes Management, das hat das intern mit bestimmten weiteren Marktentwicklungen abgeglichen. Das Unternehmen B hat ein Management, das ist ganz jung, gerade dabei wahnsinnig ambitioniert, dem glaube ich jetzt weniger. Also irgendwas muss ich als Vergleichsmaßstab haben. Und wenn der Standardsetzer wird nicht sagen können, ich glaube dem, was in der Unternehmensplanung ist, ohne in irgendeiner Form Proof dafür zu haben. Und dann ist die Gefahr, dass man wieder auf das zurückfällt, was wir jetzt alle abgelehnt haben, was im Augenblick im Value News drin ist, dass man jetzt sagt, es muss schon durchgeführt worden sein. Deswegen brauchen wir irgendeine Form von Kriterien.
Also das Thema schon durchgeführt sehe ich nicht, sehen wir glaube ich alle nicht. Das zweite Thema, woran spiegel ich das? Das würde ich immer an dem spiegeln, was das Management sich vorgenommen hat. Und das determiniert dann auch die Abschreibung von einem Goodwill. Wenn irgendein Konkurrenzunternehmen da viel schlauere Pläne hat, dann hält mich das doch, würde mich das davon abhalten, mein Geschäftswert abzuschreiben, obwohl das Unternehmen selber schlechtere Cashflows erwirtschaftet.
Also das meine ich, ist das unrealistisch. Wenn ich ein Unternehmen habe in einer Branche, was mit Steigerungsraten von, let's say, 10% im nächsten Jahr ausgeht, wobei der ganze Markt in der Branche sagt, da ist maximal 3% drin,
okay,
da werde ich doch nie und nimmer auf die Idee kommen und sagen, das Management hat aber 10% gesagt, deswegen sind die Ersatzinvestitionen jetzt zu berücksichtigen. Das heißt, ich brauche irgendwie was Objekt. So, aber das ist doch genau der Objekt, das ist doch dieser ominöse Dritte an der Stelle. Ich muss irgendetwas von außen als Objektivierung haben, weil ich sonst einen völligen Freeride haben würde.
Die können nicht einfach zahlen.
Aber es kommt da vielleicht auch so ein bisschen drauf an, worüber man spricht. Oder weil in der ganz kurzen Planung, also in der Mittelfristplanung, die ersten 3 Jahre, das ist ja alles noch sehr konkret. Da liegen ja zumindest Geschäftspläne und auch konkrete Sachen oft dahinter. Die 3 bis 5 Jahre oder 6 Jahre, dann gibt es zumindest auch noch Vorstellungen. Und je später man dann nach hinten kommt, wird es so. Aber die Frage ist ja, über was für ein Wachstum oder so würde man dann sprechen? Ich glaube, wenn jemand auf die Idee kommt, ab dem Jahr 15 jedes Jahr 15% Wachstum im Impairment-Test einzuplanen, ohne dafür irgendeine Form von Evidenz zu haben, nur weil er glaubt, die Technologie macht dann einen Sprung und dann kommt das. Ich glaube, das würde von keiner Seite Akzeptanz finden, nicht von Seiten der Prüfer, nicht von Seiten der DPR. Also wenn man dann Wachstumsannahmen drin hat, wird man die doch eh belegen müssen im Einzelnen. Ganz konkrete Dinge. Und irgendwann wird man an einen Punkt kommen, da wird eh nur noch so eine, ich sag mal, global-galaktische Wachstumsrate möglich sein, die man irgendwie aus einem globalen Weltwirtschaftswachstum oder so. 1,3. Was auch immer.
Also wenn der Punkt absolut geschenkt, habe ich jetzt verstanden, aber ich hätte es anders gemeint. Das, was du beschrieben hast, hätte ich jetzt nicht als Fair-Value-Test durch einen dritten Exit Variante oder so gesehen, sondern es ist für mich eine Frage, wie realistisch oder einigermaßen belastbar ist so eine Unternehmensplanung.
Ja, mir persönlich ist das relativ schnuppe, ob ich bei einem Value in Use oder Fair Value des Cost to Sell aufsetze. Ich glaube nur, der Value in Use im Augenblick, wie er jetzt definiert ist, hat objektivierte Kriterien, die uns alle gemeinsam als zu streng vorkommen, hinsichtlich Restrukturierung und Ersatzinvestitionen. Also sagen wir an der Stelle, jetzt will ich dieses Element aus dem Fair Value des Cost to Sell in einen Value and Use Gedanken mit reinbringen. Okay, jetzt bin ich früher mit Investitionen in Restrukturierung, bin aber im luftleeren Raum, weil ich auf einmal nichts mehr habe an Kriterien, wogegen ich das messen kann. Und das ist mein Punkt. Ich brauche dann irgendwie eine Idee, eine Anleihe aus dem Fair Value des Cost to Sell Test. Nennen den von mir aus Impairment Test Generation 3 oder wie auch immer, ist völlig egal. Aber ich brauche irgendetwas, um in der Lage zu sein, einen gewissen Nachweis zu haben und zu sagen, eine Branche entwickelt sich in dem Bereich. Ich weiß, dass es eine Technologie schon in der Form geben wird. Ich fange noch nicht an, darüber nachzudenken, dass ich mir meine Elektrobatterien in den Autos in 15 Jahren mache und wie ich da möglicherweise Straßenpflasterung von bringen kann, weil ich die Technologie in der Form noch gar nicht habe. Also irgendwie diesen Marktvergleich, den Drittvergleich, den brauche ich. Sonst wird es nicht fliegen als Vorschlag Richtung E-Frage.
Nochmal ein, zwei Aspekte aus der Diskussion. Das ist ja auch nicht alles so in diesem vergleichsweise kurzen Papier drin. Also zu dem Fair-Value-Thema, da war schon so die grundsätzliche Denke, naja, also wenn es um Vorausschau und Planungshorizont geht bei der Fair-Value-Ermittlung, da muss man sagen, ja okay, der Horizont ist unendlich. Also im Prinzip muss ein Fair Value alle zukünftigen Effekte, also nicht nur 6G, sondern auch 20G und 50G Netze dann berücksichtigen, weil derjenige, der das heute kauft, kauft alle zukünftigen Visionen mit. Die werden mit zunehmendem Planungshorizont natürlich sehr, sehr klein und marginal und unverlässlich, aber über diesen Horizont, die brauche ich mir eigentlich gar keinen Kopf machen. Der ist nämlich, also rein konzeptionell ist der unendlich. Wenn ich heute kaufe und will nicht wieder verkaufen, dann ist er unendlich. Das heißt, da wird es also in der Tat, konzeptionell gibt es gar keinen, also kein richtiges Ende zu sagen, ich lasse irgendwie diesen Horizont enden. Ne? Genau. Bei dem Value in Use, und wir sind ja eigentlich bei der Restrukturierungsfrage, oder sind wir? Ich komme so ein bisschen noch in Stinger, bei welcher Frage wir jetzt eigentlich genau sind, weil wir so ein bisschen schon die verschiedenen Themen angeditscht haben.
Jetzt sind wir auf die Restrukturierungsfrage eingeschwenkt.
Ja. Vielleicht dazu ein Aspekt aus der Value in Use, oder was auch ein Argument war, zu sagen, irgendwie muss das da eigentlich mit rein. Der Punkt ist nämlich, also es ist auch in der Diskussion genannt worden, zu sagen, also wenn ich jetzt irgendeine Unternehmensplanung habe, und die hat irgendeine Restrukturierung ja schon partiell zumindest antizipiert. Und wenn ich da jetzt irgendwelche harten Hürden jetzt sagen, das darf alles nicht rein, dann müsste ich ja eine Pseudoplanung basteln. Nicht nur, dass ich diese Cash-Outflows rausnehme, sondern ich müsste ja auch die Kausalwirkung für die gesamte Ertragsseite rausnehmen. Und das ist vielleicht gar nicht machbar. Also vielleicht gibt es so eine Planung überhaupt nicht ohne die Restrukturierung. Und deswegen auch von der Tendenz. Ja. Und wir sind noch mitten im Goodwill-Papier. Und deswegen war schon allerdings zu sagen, also diese Ankopplung vielleicht an die tatsächliche genehmigte Unternehmensplanung ist ja vielleicht gar nicht so doof, wenn man das vielleicht auch noch einigermaßen übereinander kriegt mit IAS 19 und 37 mit den Kriterien, was die sozusagen Anerkennung da angeht, dann hätte man vielleicht von der Tendenz irgendwie ein Paket, was so einigermaßen fliegt. Ja. In aller Theorie müsste es ja sogar so sein, wenn ich bestimmte Cash-Outflows einerseits berücksichtige und zwar auf der anderen Seite die IAS 37 Rückstellung berücksichtige, kürze ich das ja sogar raus, aufwandseitig. Also ne, so ungefähr, wenn wir Zinssatzeffekte rauslassen, aber die zusätzliche Verbindlichkeit ist ja genau der zusätzliche Cash-Outflow. Das, was überbleibt, ist ja tatsächlich zusätzliches Ertragspotenzial als Kausalwirkung dieser Restrukturierung. Das ist ja das eigentliche Problem. Und da war auch so ein bisschen der Tenor, naja, gibt es denn überhaupt so eine Pseudo-Unternehmensplanung? Also diese Rückstellung kann ich zwar und die Aufnahme kann ich hier leicht rausnehmen, aber die Kausalwirkung auf der Ertragsseite zu eliminieren, zu sagen, wie würde der Laden in den 5 Jahren ohne die Restrukturierung aussehen, das ist vielleicht noch viel schlimmer, als das zuzulassen und zu sagen, also das, was mit einer gewissen Verlässlichkeit auch geplant ist und eingenordnet ist und wozu sich ein paar schlaue Leute Gedanken gemacht haben, wie das auch in die Mittelfristplanung wirkt, das soll bitteschön auch in den Value News rein. Und das macht dann vielleicht auch in Kombination mit 1937 einen gewissen Sinn. Also das war jetzt vielleicht schon mal im Vorgriff, dadurch, dass das Thema ja schon gefallen ist, so ein bisschen der Kontext auch dazu.
Angeschnitten wurde, das erfragt EFRAG ja auch. Also der Vorschlag von EFRAG ist ja, dass Restrukturierungen einbezogen werden dürfen. Gleichzeitig ist es mit der Frage gefunden oder verbunden, welche formalen Bedingungen daran geknüpft sein könnten. Beispielsweise halt, dass ein formaler Plan tatsächlich vorliegt, aber jedoch noch nicht bekannt gemacht ist. Oder die Umsetzbarkeit eines gewissen Planes muss erst noch demonstriert werden, wäre aber die eine Hürde sozusagen, die noch dazwischen steht. Oder halt auch eine gewisse zeitnahe Komponente, das heißt, die Restrukturierung wird zeitnah umgesetzt, wo dann wieder die Frage wäre, was zeitnah ist. Das heißt, das sind ja Fragen, die EFRAG auch an uns bzw. an Sie dann mit zurückspiegelt. Von daher will ich das, was Sven gerade gesagt hat, nochmal aufgreifen. Dass es einbezogen werden soll, das ist, glaube ich, ja allgemeiner Konsens. Die Frage ist, wollen wir es unsererseits dann halt auch noch mit gewissen Bedingungen sozusagen konkretisieren? Bis zu welchem Maße wir es uns vorstellen könnten und ab wo wir sagen, nee, dann aber wirklich nicht mehr.
Wir haben ja mal diskutiert, was du auch gesagt hast, dass das, man kann sicherlich jetzt nicht, das mag von Branche in Branche auch unterschiedlich sein, also wie lang das jetzt ist und das wird sich jetzt, vielleicht kann man es auch nur so ausdrücken, also muss eine gewisse Verlässlichkeit sein, dazu sollte man insbesondere interne Planungen hinzuziehen, die natürlich nicht einfach Zahlen greifen kann, sondern die muss natürlich schon mit berücksichtigen, wie ist denn die Marktentwicklung, wie sieht die Konkurrenzsituation aus, wie sieht es bei den Kunden aus. Da wäre ich sowieso davon ausgegangen, dass das bei den Cash-In- und Outflows berücksichtigt wird und ich da nicht einfach sage, ich schotte mich jetzt mal von der Welt ab und baue mir mein eigenes schönes Leben. Also, dass da eine gewisse Verlässlichkeit da sein muss, basierend auf den Mittelfristplanungen des Unternehmens. Aber ich glaube, mehr wüsste jetzt nicht. Ich kann in manchen Industrien, die jetzt sehr stark disruptiv im Moment verändert werden, natürlich sagen, da wird es enger, mit der Frage, was kannst du planen, was ist verlässlich, und bei anderen vielleicht ein bisschen weiter. Ich weiß jetzt nicht, ob man da mehr zu sagen kann.
Also meine Erfahrung aus unterschiedlichen Branchen zeigt mir relativ klar, dass schon der 5-Jahres-Zeitraum, den wir im Augenblick haben, als eine wirkliche Detailplanung hier bei hier extrem schwierig ist. Dass schon die letzten Jahre dort sehr deutlich über Extrapolation abgeleitet werden. Und es gibt bestimmte Bereiche, bestimmte Branchen, die längerfristig angesiedelt sind. Gerade im Energiebereich kann ich mir das gut vorstellen. Es gibt andere Branchen, die sehr viel kurzläufiger sind. Aber ich glaube schon, dass man nicht irgendwo wieder in diese Größenordnung, einfach mal um Jahreszahlen zu nennen, der 20 oder der 40 Jahre wieder reinkommt, die man früher mal gehabt hat. Das ist deutlich niedriger. Aber es muss sich intensiv an dem Test abbilden, der Planung. Und es muss dann auch wirklich nicht nur eine Hochrechnung sein, sondern eine wirkliche Planung.
Man würde natürlich schon extrapolieren, man würde jetzt nicht sagen, was Sven eben gesagt hat, ich gehe natürlich schon dann hin und sage am Ende nach, sagen wir mal, nach 5 Jahren oder 3 oder je nachdem, wie mein Planungshorizont ist, da habe ich dann ja auch eine gewisse Verlässlichkeit für die Restrukturierung, die vielleicht jetzt noch nicht bekannt gemacht worden sind, aber kann man sagen, na gut, da ist eigentlich relativ sicher, dass das passieren wird. So, und ab dem Jahr 3, 4, 5, 7, keine Ahnung, wie es dann gerade ist, dann gehe ich halt hin und sage so, ab jetzt gehe ich mal von, so wie es ja im Moment auch gemacht wird. Ja. Und dann würde ich auch sagen, ewige Rente, also auch bei Value Reuse. Ist ja
auch Value an den Stellen über, aber nicht mehr mit der Extrapolation, dass man wirklich hochrechnet und sagt, man hat die weiteren Steigerungen Jahr für Jahr.
Ja, da würde ich jetzt auch sagen, das war ja eben die Diskussion, ich würde da nicht hingehen, ich weiß gar nicht, wer es gesagt hatte, so in 15 Jahren kommt aber der Superhype und dann mache ich auf einmal hier das Ding nach oben. Ich weiß zwar nicht warum, aber wird schon alles besser werden. Ich meine,
ja, das ist eine Frage, wie man es vom Zungenschlag macht. Also ich glaube, systematisch sind wir weitestgehend dabei, dass wir sagen, Restrukturierung gehören eigentlich mit rein. Aber wir haben so ein bisschen Sorge, dass sich das einigermaßen belastbar abbilden lässt. Und da muss man eben die Bedingungen relativ hart machen. Ne? Das eigentlich reingehört, aber eben nur wenn. Ja, wenn ich entsprechende Verankerungen in den Unternehmensplanungen habt, die auch am Markt einigermaßen belastbar sind, denn ich habe ja genau das Problem, was da so ein bisschen mitschwingt. Wenn es vielleicht der Einheit nicht so gut geht und ich ein Impairment vermeiden möchte und das über eine entsprechende optimistische Planung steuern kann, dann fällt mir schon was ein.
Ich meine, das ist eigentlich selbstverständlich, auch beim Value in Use. Also wenn, da würde ich jetzt vom Prüfer erwarten, dass er, wenn da das und das gesagt wird, dann, ja, wie unterlegst du denn deine Cashflow-Planung? Ne, Marktwachstum, das, um das ein bisschen zu plausibilisieren. Ne? Aber ja, also offensichtliche Sachen natürlich auch, aber
gut, ich glaube, das beantwortet diese Frage zumindest erstmal hinreichend, sodass ich dann auch unter Zeitgründen auf die nächste Frage übergehen würde. Das dritte Thema bezieht sich auf die Nutzung des Nachsteuerzinssatzes bei der Diskutierung der zukünftigen Cashflows. Wurde ja hier auch schon angeschnitten, von daher möchte ich da auch gar nicht allzu viel dazu sagen. Im Endeffekt schlägt EFRAG ein Wahlrecht vor, dass man sich ja zwischen Nachsteuer- und Vorsteuerberechnung entscheiden kann, mit dem Hinweis, dass das dann halt auch im Anhang zu erläutern wäre, für welchen Weg man sich entschieden hat. Ja, die Frage an Sie, ich glaube, an sich dürfte es da keine großen Bauchschmerzen mit dem Vorschlag geben. Gibt es irgendwelche Punkte, die Sie da explizit genannt haben möchten?
Ich würde nur mal interessieren, wenn man sagt, ein Wahlrecht. Ich würde jetzt zunächst mal die Frage stellen, was macht denn mehr Sinn, wie wird denn normalerweise eine Bewertung davor? Ich höre dann immer Post-Tax nachsteuern, ja, warum? Und das ist ja wohl auch die einfache Möglichkeit. Warum sage ich dann nicht, dann macht jeder Post-Tax?
Also an sich ist es ja tatsächlich so, dass man in der Regel hört, das wird aus Post-Tax zurückgerechnet, auf Vorsteuer. Eben. Also ist die Frage, ob man über das Wahlrecht noch hinausgeht und sagt, wenn man sogar verpflichtend für Post-Tax einsetzen. Okay. Das letzte Thema, was EFRAG vorschlägt, ist der, ich sag mal, selbstentwickelte Goodwill Accretion Ansatz. Der bezieht sich darauf, dass in Folgeperioden bei einem zusätzlich geschaffenen Geschäfts- oder Firmenwert praktisch der interne Geschäfts- oder Firmenwert den Abschreibungsbedarf für den erworbenen derivativen Geschäfts- oder Firmenwert mindert. Und da wird natürlich der Konflikt zu IAS 38 gesehen. welches der Ansatz von originären Geschäfts- oder Firmenwerten verbietet. Und es wird konstatiert, dass aus Bilanzierungssicht Unternehmen daher einen Anreiz haben, durch Zukäufe zu wachsen und nicht organisch. IFRAG selber schlägt daher vor, dass eine Anpassung beim Wertminderungstest durchgeführt wird und dass dieser Anpassungsbetrag halt die Wertsteigerung bzw. Verzinsung des bisherigen Goodwills repräsentiert. IFRAG räumt selber ein, dass das natürlich auch stark annahmenbehaftet ist, dadurch auch in gewisser Weise vereinfachend, was natürlich gewisse Vorteile seitens IFRAG birgt, kosteneffektiv und einfach umzusetzen, werden da genannt. Andererseits natürlich auch gewisse Fragestellungen damit verbunden. Welches ist der richtige Zinssatz? Sollte der dann einmalig bleiben oder sollte der regelmäßig geupdatet werden? Das sind so Fragen, die in den Kontext mit hineinspielen. Zum anderen räumt IFRAG selber ein, dass wenn man diesem Grundgedanken folgt, dass der erworbene Geschäfts- oder Firmenwert eigentlich nur eine endliche Nutzungsdauer aufweist, dann wäre es eigentlich auch nur konsequent, dass man dann halt eine reguläre Amortisation fordert und nicht ein, wie soll man sagen, verschleiertes Verfahren, was über die Länge dann zu einem ähnlichen Verbrauch oder einer Amortisation folgt, bloß halt mit einem anderen Pattern. Das heißt, das sind die Punkte, die IFRAG selber anführt. Wie sehen Sie denn den vorgeschlagenen Goodwill Accretion Ansatz?
Also ich würde Ihren Ausführungen ungern widersprechen. Das hat mir eigentlich sehr gut gefallen.
Also ich würde auch, ich meine, das ist natürlich, passt schon, wenn ich jetzt hingehe und sage, ich mache dann eine Accretion und gucke dann, wen nehme ich raus und was ist der Neue, dann kann ich auch direkt abschreiben. Für die Verteidiger oder die Befürworter des Impairment-Only-Ansatzes, die würden dann natürlich anführen und sagen, nee, also ich bewerte natürlich das Unternehmen so, wie es jetzt da ist und wenn es halt mehr wert geworden ist, dann muss ich auch nicht abschreiben, warum soll ich ihn halten. Nee, von daher würde ich sagen, da würde ich nicht Accretion machen, ich mache einfach so weiter wie bisher. Weil wenn ich das mache, dann würde ich auch sagen, dann schreibe ich direkt ab. Also wenn ich beim Impairment-Only bleibe, dann...
Dann sind wir eigentlich auch durch. Mit einem gewissen Schlussspurt.
Ob wir irgendwo was sagen, wirklich zum Übergang Amortisation oder ob wir das komplett auslassen. Sollten wir irgendwas zum Übergang Amortisation sagen, müssen wir uns mit dem Gedanken auseinandersetzen, wie das geschaltet werden soll. Also, dass man nicht nur mit einer Idee kommt, Amortisation könnte eine überlegenswerte Variante sein, sondern auch die Frage triggert, da muss ich einmal mal wirklich hinsetzen und überlegen, wie komme ich denn von einem heutigen System im Permanent Only überhaupt in einen Amortisationsmechanismus, wenn etwas derartiges
also den,
realistisch angesehen wird.
Den Übergang haben wir nicht drin, weil sowohl EFRAGs Diskussionspapier als auch unsere Stellungnahme bzw. hier im Anschreiben direkt darauf hinweist, dass es halt tatsächlich nur um Vereinfachungen oder Verbesserungen des Impairment Only Ansatzes geht. Dass eben die übergreifende Fragestellung, ob das überhaupt die richtige Variante ist oder ob Amortisation nicht vielleicht doch Sinn macht, dass die ausgeklammert wird und dementsprechend würden wir dann auch nicht auf den Wechsel eingehen.
Du weißt es.
Ich glaube, das gibt die Tischordnung gar nicht her.
Ich würde gerne noch einen Punkt bringen, weil das vielleicht nicht bekannt ist. Der IASB tagt ja diese Woche und die haben das Thema auch auf der Agenda. Und da hat allen Ernstes der Stab ein Papier vorgeschlagen, wo der Board um eine Entscheidung gebeten wird, dass man den Amortisationsansatz endgültig aus zukünftigen Befassungen rausnimmt. Ich habe daraufhin Marcin Edelmann angeschrieben und habe gesagt, also ich halte das für hochgradig gefährlich, wenn ihr das jetzt macht, um das mal sehr höflich zu formulieren. Und da schien er ziemlich unwillig zu sein und sagte also, er würde lieber diese leidige Diskussion endlich mal beenden und warum ich denn dafür sei, das Amortisationsverfahren weiter auf der Tagesordnung zu behalten. Und ich habe ihn dann erinnert an seinen Auftritt und den von Martin Glaum auf dem EY-Kongress und habe gesagt, wir sind uns, glaube ich, alle einig, dass theoretisch gesehen ein Employment-Only-Ansatz eine Menge Meriten hat. diese Meriten können aber nur dann ausgespielt werden, wenn das in der Praxis auch so funktioniert. Und es scheint im Augenblick deutlich mehr Anzeichen dafür als dagegen zu geben, dass das nicht funktioniert. Denn der Impairment-Test ist, solange wie er in Kraft ist, bei sämtlichen Enforcern auf der Welt unter den Top 3. Und zwar Jahr für Jahr, was entweder bedeutet, dass keiner es kapiert oder jeder faul spielt. Auf jeden Fall aber, dass dieser Ansatz offensichtlich nicht so arbeitet, wie er mal intendiert war. Und wenn das nicht der Fall ist, dann bringt es irgendwo nach meinem Dafürhalten nichts, über einen theoretisch vielleicht superioren Ansatz nachzudenken, wenn er in der Praxis so nicht ankommt. Denn dann ändert sich offensichtlich das Kosten-Nutzen-Verhältnis und dann muss man vielleicht über die Alternative nochmal nachdenken. Dass der Abschreibungsbetrag per se eigentlich nichts aussagt, das wissen wir alle. Auf der anderen Seite wissen wir auch, dass die Analysten mit diesen Impairment-Only-Beträgen, die da durchfliegen, eigentlich auch nicht wahnsinnig viel anfangen können. Also insofern habe ich getan, was ich tun konnte, ohne jetzt die Diskussion praktisch hier vorher im Ausschuss gehört zu haben. Ich denke aber, dass die Frage, die Sven gerade aufgeworfen hat, was machen wir eigentlich, wenn es tatsächlich nur zum Rückübergang kommt, der durchaus eine veritable ist. Mir würden ja eine Reihe von Verfahren einfallen. Ja, ob man dann sagt, also das buchst du mal gleich gegen das Eigenkapital weg, das könnte der letzte Buchungssatz gewesen sein. Für, ja. ja, genau. Also ich meine, die Fragen sind dann ja offenkundig. Die Frage, will man eine variable Abschreibungsdauer geben, gibt man eine feste vor, gibt man eine möglichst kurze vor, um nicht in die Gefahr eines zusätzlichen Impairments zu kommen, denn die Frage, das Argument wird natürlich immer wieder gebracht. Das muss man bringen, nur ich glaube, nach meiner Beobachtung lohnt es sich nicht, diese Frage im Augenblick wirklich hart zu ventilieren. Dazu muss man erst den IASB an der Sturmreif schieben, dass er das Thema Amortisation halt nicht von der Tagesordnung nimmt, sondern man muss ihn im Grunde davon überzeugen, dass er das so lange drauflassen sollte, bis er wirklich belastbare Hinweise liefert, dass er was Besseres gefunden hat. Wir haben das Thema auf der September-Sitzung von ASAF gehabt. Da hat EFRAG den Ansatz vorgestellt. Wir haben unmittelbar vorher den Pre-Acquisition Headroom Approach vom IASB gehört. Da haben beide Vertreter gesagt, dass die eigentlich nicht alternierend sind, sondern eigentlich komplementär, die beiden Ansätze, zumindest von der Konzeption her. Aber das Ganze gipfelte dann in der Aussage von Hans Hugerforst, dass das eine so schlecht wie das andere funktioniert. Dann haben wir gesagt, jo, jetzt kommen wir der Sache ja schon irgendwie näher. Und trotzdem meint der Stab also nun irgendwo, sich weiter da in Wolkenkuckucksheim verstricken zu können. Und das ist halt nicht wirklich hilfreich. Ja, nur ich würde jetzt im Augenblick tatsächlich nicht die durchaus absolut validen Fragen stellen, was machen wir dann im Übergang und wie lang soll denn eine Abschreibungsperiode sein? Wir müssen jetzt mal dahin kommen, dass die Leute sich wirklich ernsthaft damit beschäftigen, sonst funktioniert das nicht. Das wollte ich nicht vorenthalten. Gibt es weitere Anmerkungen? Ne? Nicht? Alles klar? Dann können wir das Thema schließen. Herzlichen Dank.
Dann, wie gesagt, die genauen Erkenntnisse kommen dann auch nochmal im Umlaufverfahren. Und dann bin ich auch mal gespannt, muss ich gestehen.
Sehr gut, prima. Okay.